Wir machen heute weiter mit unseren Schritten durch die Bibel. 1. Korinther Kapitel 13. Die Liebe ist das Größte. Lass uns noch einmal stille werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du jetzt selber dich groß machst. Dass du dich verherrlichst, dass du uns dein Wort aufschließest, dass du uns Klarheit der Gedanken und Worte schenkst und dass wir verstehen, was du meinst. Danke aus tiefstem Herzen. Amen. Amen. Nun, der Apostel Paulus, er beginnt eines der schönsten Kapitel der Bibel mit einigen Sätzen in der Möglichkeitsform. Habt ihr das gemerkt, als der Hans-Jörg das gelesen hat? Und er fängt hier an, im Grunde genommen mit Vers 31 von Kapitel 12. Also wenn Sie eine Bibel mit dabei haben, können Sie das gerne aufschlagen. Da fängt der Paulus an und er sagt, und einen Weg noch weit darüber hinaus möchte ich euch zeigen. Und dann fängt er an und sagt, und eben diese Möglichkeitsform, wenn ich mit Menschen und Engeln Zungen redete und ich hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnis und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Also der Apostel Paulus will uns zeigen, es gibt etwas viel, viel Größeres, als mit Engelszungen zu reden. Engelszungen in Anführung, Schlussstrichen, als prophetisch zu reden. Die Gemeinde Korinth, die war total überzeugt von sich selber. Die Gemeinde Korinth, die war hochnäsig, die war eingebildet, sie war überheblich. Die Gemeinde in Korinth, sie lebte in Sünde und die fühlten sich noch gut dabei. Sie waren sehr gut im Debattieren, das war ganz typisch korinthisch, das griechische Denken. Als der Apostel Paulus auf dem Areopag war, da wollten die Weisen der damaligen Zeit mit dem Paulus debattieren. Und genau das Gleiche taten auch die Korinther in Korinth. Sie stritten über die beste Theologie, können Sie nachlesen, zum Beispiel 1. Korinther 1. Die haben miteinander gestritten. Wer hat die beste Theologie? Die einen sagten, ja, weißt du, ich bin der Anhänger der paulinischen Theologie. Die anderen haben gemeint, nein, nein, ich bin Anhänger von Petrus. Seine Theologie ist die rechte. Wieder andere waren Anhänger von Apollos. Und der Rest hat gesagt, nein, nein, wir sind die Besten, wir glauben an Jesus Christus. Und so haben sie untereinander gestritten und so weiter und so fort. Da kommt der Apostel Paulus und er tut gleich als erstes im Korintherbrief, schlägt er gleich einmal einen Nagel ein. Einen Nagel schlägt man ja ein, um etwas darauf anzuhängen. Und so schlägt Paulus einen Nagel ein und er holt die Korinther und zeigt ihnen und er sagt zu ihnen, 1. Korinther Kapitel 1, 23, aber wir verkündigen den Christus, er der Gekreuzigte, er, der versprochene Retter. Also der Apostel Paulus erholt sie von ihrem falschen Denken, von ihrem Theologisieren, von ihrem Debattieren, holt er sie und stellt sie vor Jesus Christus und macht ihnen Jesus Christus groß und das Kreuz von Golgatha. Das war am Anfang des Korintherbriefes. Und dann geht, nachdem Paulus diesen Nagel eingeschlagen hat, nimmt nun der Apostel Paulus und er geht zu den Korinthern. Und er zeigt für Kapitel auf, wo gewisse Dinge im Leben und im Dienst der Korinther geändert werden sollten. Er zeigt ihnen, dass sie ihr Denken revidieren müssen. Er zeigt ihnen, dass gewisse Schwerpunkte neu gelegt werden sollten. Und immer wieder malt er ihnen Jesus Christus als den Gekreuzigten vor Augen. Und doch, die Korinther waren ein hartes Pflaster. Weil liebgewonnenes Denken verändert man nicht gerne oder so schnell. Und so kämpft der Apostel Paulus, kämpft für die Gemeinde in Korinth und er zeigt ihnen auf und er kämpft für die Kraft des Evangeliums. Er spornt sie an, das können Sie nachlesen, Kapitel 1 bis 11 ungefähr, 10 um den Dreh rum. Er spornt sie an und zeigt, Das Kreuz, das Evangelium, erspornt sie an, dem eigenen Vorbild nachzufolgen. Er bemüht sich darum, dass die Korinther heilig leben und dass dieses auch Auswirkungen hat auf ihr ganzes Leben, auf ihre Ehe, ihre Familie, ihre Gemeinde. Das ist ganz kurz mit wenigen Worten zusammengefasst, die Kapitel 1 bis 10. Und dann kommt der Apostel Paulus zu den Kapiteln 11 bis und mit 14. Und in diesem Kapitel geht es dem Paulus darum, dass in der Gemeinde in Korinth langsam aber sicher eine gewisse Ordnung einkehrt. Und das Ziel dabei ist folgendes, können Sie nachlesen, in 1. Korinther Kapitel 14, Vers 40. 1. Korinther 14, Vers 40. Und das ist das Ziel, weswegen Paulus Korinther 11, 12, 13 und 14 schreibt. Und er sagt dort, lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Wenn wir die Kapitel 11 bis 14 miteinander ganz kurz anschauen, nur so einige Stichworte, dann sehen wir, was Paulus als erstes macht. Er kommt und sagt, in Kapitel 11 sagt er Folgendes, er stellt ihnen noch einmal das Kreuz ins Zentrum, und zwar das, was geschah am Kreuz von Golgatha, und zwar im Abendmahl. Dann kommt er und sagt, in Kapitel 12 sagt er, nur gemeinsam sind wir stark, nur als Einheit können wir etwas verändern. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an die Botschaft mit dem Ruderboot, der Achter mit Steuermann. Dass man im Gleichschlag, da muss man miteinander rudern, sonst hat man ein Durcheinander, kommt man nie ans Ziel. Und dann kommt Paulus in Kapitel 13, das ist unser heutiges Kapitel, kommt er zu sprechen auf die Liebe und er sagt, wir können nur zusammenarbeiten, wenn wir auf der Grundlage des Kreuzes stehen, wenn wir miteinander im Gleichschlag schlagen, wenn wir als Gemeinde gemeinsam vorwärts gehen und wenn uns die Liebe über allen trägt und zusammenhält. Und das kommt er zu reden in Kapitel 13. Und dann kommt er dann in Kapitel 14 auf das zu reden, was eine Not war damals in Korinth, ich kann es leider nicht anders sagen, nämlich das Reden in einer unverständlichen Sprache, das niemand verstand und niemand begriff. Dass sogar die Ungläubigen ganz komisch sich anschaut und haben gesagt, was sind das für Barbaren, die hier in einer Sprache zu uns reden, die wir nicht verstehen. Und deswegen kommt er und sagt als erstes, aber die Liebe ist das Größte und in dieser Liebe dürfen wir lernen, alles andere auch stehen zu lassen, wegzulegen, weil Jesus Christus im Zentrum ist. Und das wollen wir miteinander anschauen. Der Paulus im 1. Korinther 13 ermalt uns die Liebe vor Augen. Paulus, er weiß, wir können die beste Theologie haben. Wir können eine perfekte eschatologische Auslegung besitzen. Die tiefsten Erkenntnisse der Zusammenhänge der Bibel. Und dennoch können wir am Ziel vorbeigehen. Und deswegen kommt nun Paulus und er fängt an, Kapitel 13, der Vers vorher sagt er, und ich will euch einen Weg zeigen über das hinaus, einen besseren. Weil es gibt einen besseren Weg, etwas viel Besseres, etwas Größeres als Wunderkräfte. Es gibt etwas Größeres als Gnadengaben. Es gibt etwas Größeres als Heilungen. Es gibt etwas Größeres als ekstatisches Zungenreden. Und das ist die Liebe. Und wenn Paulus über die Liebe redet, dann redet er über die biblische, über die göttliche Liebe. Und diese Liebe wollen wir noch einmal miteinander ganz kurz durchlesen. Also Paulus definiert das und gibt das wie als Kontrapunkt, gibt er das der Gemeinde in Korinth. Und er sagt, 1. Korinther Kapitel 13 ab Vers 4. Da sagt er, die Liebe, die ist langmütig. Und wir werden miteinander dann Punkt für Punkt miteinander das anschauen. So wie ein Wortstudium machen. Das heißt, Punkt für Punkt wollen wir diese Liebe analysieren. Und so fängt Paulus an und er sagt, die Liebe ist was? Sie ist langmütig. Die Liebe, sie ist gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Die Liebe bläht sich nicht auf. Die Liebe ist nicht unanständig. Die Liebe, sie sucht nicht das Ihre. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Die Liebe freut sich aber an der Wahrheit. Ja, die Liebe erträgt alles. Die Liebe glaubt alles. Sie hofft alles. Die Liebe erduldet alles. Ja, die Liebe, sie hört niemals auf. Bis soweit Gottes Wort. Und nun wollen wir miteinander anschauen und wir wollen miteinander Punkt für Punkt miteinander durchgehen. Die Korinther noch einmal, sie waren so überzeugt von sich selber. Die Korinther redeten in Sprachen, die sie selber nicht verstanden. Sie hatten ein Durcheinander, betrunken beim Abendmahl, lebten in Sünde und niemand hat sich darum gekümmert. Sie gingen miteinander vor Gericht, sie stritten. Was für eine perfekte Gemeinde. Und nun kommt Paulus und legt ihnen etwas vor, nämlich die Liebe. Und die Liebe ist niemand anders als Jesus Christus selber. Das heißt, der Apostel Paulus stellt ihnen, den Korinthern, noch einmal ganz neu Jesus Christus vor Augen. Was nützt es, wenn du alles kannst, wenn du prophezeien kannst, wenn du weissagen kannst, wenn du Zungen reden kannst, was nützt es dir, wenn du Jesus Christus, wenn du die Liebe nicht hast? Und so wollen wir miteinander anschauen, was Liebe ist. Also nur ganz kurz einige Stichworte. Und ich werde immer zu jedem Stichwort, werde ich versuchen, etwas zu sagen. Was ist die Liebe? Die Liebe ist langmütig. Und wenn wir die Liebe etwas nachschauen, was Langmut bedeutet, könnt ihr im nächsten Lexikon nachschlagen, das ist geduldig. Es hemmt den Zorn, bewahrt Frieden, hat einen langen Atem. Habt ihr einen langen Atmen? Wisst ihr, was ein langer Atem ist? Auf Zürichdeutsch heißt es Schnuferhalten, oder? Das ist ein langer Atem. Ja, kennt ihr das Apnoe-Tauchen? Schon mal gehört? Da gibt es ein statisches Apnoe-Tauchen. Es gibt solche, die gehen mit einem Gewicht ganz tief runter, ohne Sauerstoff, und kommen wieder hoch. Aber da gibt es auch solche, die legen sich ohne Atem, legen sie sich in ein Bad rein oder in einen Schwimmingpool und die können über 20 Minuten den Atem anhalten. Haben wir so einen langen Atem, wenn es darum geht, mit unserem lieben Freund, Bekannten, Verwandten und Gemeindeglied umzugehen, einen langen Atem? Die Liebe ist langmütig. War nicht der Herr Jesus geduldig? Langmütig? Wenn wir den Herrn Jesus anschauen, wie geht er um mit dem Petrus? Ich hätte den schon längst auf den Mond geschossen. Er ist doch wahr, immer mit seinem Mund zuvorderst, immer hat er die besten Ideen, hier hast du ein Schwert und so weiter und so fort. Das war der Petrus. Und wie geht der Herr Jesus mit diesem Petrus um? Und selbst mit dem Judas, wie geht der Herr Jesus mit ihm um? Als der Judas zum Herrn Jesus kommt und der Herr Jesus mit einem Kuss verrät, da schaut der Herr Jesus ihn voller Liebe an und sagt, Judas, verrätst du mich mit einem Kuss? Der Kuss ist das intimste Zeichen der Freundschaft und Zuneigung. Und der Herr Jesus ist voller Geduld, selbst mit diesem Judas. Als der Herr Jesus gefragt wurde, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Reicht es 7-mal? Da sagt der Herr Jesus 70-mal, 7-mal. Und es ist interessant, wenn wir den Herrn Jesus vergleichen mit den Bibelstellen des Alten Testaments, mit dem Neuen Testament, da können wir nur staunen und sagen, wo ist ein solcher Gott, wie du es bist, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteiles, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Wenn wir über Langmut reden, dann reden wir über niemand anders als Jesus. Er ist das Maß der Liebe. Er hat einen langen Atem, auch mit dir. Er hat bis heute dich nicht aufgegeben, er geht dir nach. Und in welchem Schlamassel du auch drinsteckst, Jesus geht dir nach, du bist ihm nicht egal. Der Herr Jesus, er will dir immer und immer und immer wieder aufhelfen. Der Herr Jesus, er ist der, der wartet an der Hauseingangstür wie der Vater des verlorenen Sohnes und schaut, wenn er endlich heimkommt. Es ist Gottes Langmut, dass du und ich nicht vorbei sind. Das ist Langmut. Das ist Jesus. Und deswegen, die Korinther werden mit Jesus in Verbindung gebracht. Mit wem bringen wir unsere Nächsten in Verbindung? Mit unserer Meinung, mit unserer Absicht, mit unserer Theologie, mit unserem Glaubensbekenntnis oder mit Jesus? Der Paulus kommt zum Nächsten und er sagt, die Liebe ist gütig. Das heißt, sie wendet sich immer wieder dem Gegenüber zu. Gütig bedeutet, freundlich zu sein, obwohl man den anderen eigentlich gar nicht mag. Gütig zu sein bedeutet, dem Helfen zur Seite zu stehen, auch wenn er 10-mal das Gleiche fragt. Es bedeutet, wohltätig zu sein. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich die Evangelien durchlese, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Da sehen wir den Herrn Jesus, er ist eigentlich müde. Sie wollten sich zurückziehen an einen einsamen Ort. Es steht sogar da, sie hatten lange Zeit nichts gegessen. Und dann sagt Herr Jesus, komm, wir fahren übers Meer. Und sie fahren übers Meer und rundherum, das heißt See Genezareth, und rundherum, der Herr Jesus hat sich in ein Boot gesetzt und er fährt rüber. Und die ganze Volksmenge macht sich auf und kommt dem Herrn Jesus zuvor. Und als der Herr Jesus dann dort landet mit dem Schiff, ist eine riesen Volksmenge da. Aber der Herr Jesus, er ist müde. Der Herr Jesus hat Hunger. Der Herr Jesus war abgekämpft. Er möchte etwas essen. Er wollte mit seinen Jüngern ein wenig alleine sein. Und wie reagiert der Herr Jesus, als er die Volksmenge sieht? In Markus 6, 34 können wir das nachlesen. Und das ist Liebe, denn sie ist gütig. Und deswegen heißt es da, und Jesus stieg aus dem Schiff und er sah die große Volksmenge und es jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Den allmächtigen Gott, es jammert ihn. Er geht auf die Menschen ein. Er nimmt sich ihrer Sorge, ihrer Probleme, ihrer Nöte an. Er sieht ihre Herzen, er sieht ihre Sehnsucht, er sieht ihren Hunger und er speist die 5000 Männer und Frauen, also Frauen und Kinder gar nicht eingerechnet. Und interessant, er speist sie, obwohl er selber hungrig ist. Das ist Güte. Bewegt von der Liebe Gottes. Und so kommt der Paulus als Nächstes und er stellt den Korinthern als Nächstes Folgendes vor Augen und er sagt, die Liebe, sie eifert sich nicht, er eifert sich nicht. Das heißt, die Liebe unterstellt dem anderen keine bösen Absichten. Ich habe es doch immer gesagt. Ich hätte fast was Dummes gesagt. Ja, man so schnell sagen, ach, du bist doch ein Tch, oder? Kennt ihr das? Gibt es noch ein paar Wörter hinten, also ein paar Buchstaben hinten nach, ja? So schnell passiert das. Ich habe das doch immer gesagt, das nützt doch alles nicht. Die Liebe, sie ereifert sich nicht, sie unterstellt dem anderen keine bösen Absichten, sie ist weder neidisch noch nachtragend. Da kommt ein junger Mann zum Herrn Jesus, gebildet, Student der Theologie, ein Eifer für das Gesetz, unbescholten im ganzen Lebenswandel, eigentlich vorbildlich. Und Herr Jesus, er schaut ihn an. Und das bewegt mich. Und wir lesen dann in Markus 10, 21, und Herr Jesus schaut ihn an und er gewann ihn lieb. Obwohl der Herr Jesus sein Problem sah, oder wenn wir mit Menschen zu tun haben, wir haben oft schon ein Vorurteil, obwohl wir gar noch nicht mit der Person gesprochen haben. Und obwohl wir gar nicht die Motive der Herzen kennen, aber der Herr Jesus, er sieht den Menschen an, er sieht auch seine Not und der Herr Jesus schaut ihn an und er gewinnt ihn lieb. Obwohl dieser junge Mann, hochgebildet, intelligent, Student der Theologie, obwohl er an seinem Geld hing, das war sein Götze. Sein ganzes Herz war gefangen von diesem einen. Und der Herr Jesus hat ihn nur lieb, ohne Vorurteil. Da ist nichts, ich habe es doch immer gewusst. Ich kenne deine heimlichen Sünden, gar nichts. Nein, der Herr Jesus schaut ihn an und gewann ihn lieb. Und gibt der Herr Jesus ihm einen Ratschlag. Und leider wird dieser Ratschlag von diesem jungen Menschen einfach in den Wind geschlagen. Das heißt dann, und er ging weg, traurig, weil er viele Güter hatte. Das war sein Kernproblem. Aber der Herr Jesus, er ereifert sich nicht. Nein, voller Liebe, Güte, wendet er sich ihm zu. Ein weiterer Aspekt, der uns gezeigt wird im 1. Korintherbrief, was Liebe ist. Die Liebe, sie prahlt nicht. Ich bin schon sehr sicher, oder? Das ist Prahler, das ist hoch angeben. Unsere deutschen Freunde verstehen das wahrscheinlich nicht. Aber Liebe prahlt nicht. Liebe ist nicht arrogant. Liebe ist nicht aufschneiderisch. Liebe ist noch nicht anmaßend. Und um das ein wenig besser verstehen zu können, da müssen wir miteinander zum Kreuz. Am Kreuz von Golgatha, da hängt der eine, der Heilige, der Reine, er hängt inmitten von Mördern, umgeben von Verbrechern. Eigentlich bin ich es. Große Maler haben oft, wenn sie das Bild am Kreuz gezeichnet haben, wenn sie den Verbrecher malen, dann haben sie oft dann das Gesicht des Verbrechers so gemalt, wie sie selber aussahen. Wir sind's, wir sind die Schuldigen. Wir sind der Auslöser seiner Not. Wir sind die Ursache seines Kreuzes. Wir hätten es verdient. Und was tut der Herr Jesus, wie er den Verbrecher neben sich sieht? Wie dieser Verbrecher sich ihm zuwendet? Was tut er, der in einem Licht wohnt, wo man nicht zukommen kann? Was tut er, der so rein ist, dass er die Sünde nicht anschauen kann? Was tut er, der von Engeln umgeben ist und die so überwältigt sind von dieser Persönlichkeit, von Gott selber, dass sie nicht anders können, als heilig und heilig zu rufen? Was tut er? Er wendet sich dem Sünder zu. Voll Liebe sagte zu dem Mörder am Kreuz, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Liebe muss nicht prahlen. Nein, Liebe ist voller Mitgefühl, voller Mitleid, voller Barmherzigkeit. Und deswegen hängt die Liebe am Kreuz. Es ist Jesus in Person. Paulus geht weiter und er sagt das Nächste, sagt er dann, und die Liebe, sie bläht sich nicht auf. Die Liebe begegnet dem anderen immer auf Augenhöhe. Und deswegen ist es auch gut, gerade auch in der Kindererziehung zum Beispiel, wenn wir nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe mit den Kindern oft reden. Wir haben uns oft auch niedergekniet und unseren Kindern gesagt, schau einmal, das ist so, dann begegnen wir uns auf Augenhöhe. Die Liebe bläht sich nicht auf, fühlt sich nicht besser. Die Liebe ist ohne Stolz. Die Liebe ist ohne Selbstgefälligkeit. Und das sehen wir am Brunnen der Samariterin. Diese Frau, vom Leben gezeichnet, und das bewegt mich auch immer wieder so tief, wenn ich diese Geschichte lese, wie der Herr Jesus, wie der Schöpfer aller Dinge, wie er dieser Frau begegnet, und zwar auf Augenhöhe. Er setzt sich an den Brunnen, und damit ist er auf gleichen Augenhöhe, wie diese Frau, die sich bücken muss, um Wasser zu holen. Er setzt sich zu der ausgestoßen ist, zu der Verachteten, zu der Missbrauchten, zu der Enttäuschten, zu dieser Frau setzt sich der Herr Jesus, zu dieser einsamen Frau ohne Hoffnung und Zukunft. Liebe bläht sich nicht auf. Nein, die Liebe nimmt sich Zeit. Sie hört zu. Sie nimmt Anteil an dem Ergehen, leidet innerlich mit, hat ein freundliches Wort und freundliche Blicke, gibt ihr Hoffnung, schenkt ihr Vergebung. Ja, ewiges Leben. Dass sie voll Freude reinrennt nach Samaria und den Menschen erzählt, was dieser Jesus ihr gegeben hat, nämlich ewiges Leben. Kommt doch, ist dieser nicht der Messias? Jesus begegnet ihr, und das ist Liebe, mit Respekt, demütig und liebevoll. Ja, der Jesus sagt zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Und mit dem schenkt der Herr Jesus ihr alles. Des Weiteren ist die Liebe, die ist nie unanständig. Die Liebe setzt sich nicht gedankenlos über Schranken des Anstandes und der Sitte hinweg. Sie hat gute Manieren. Was? Die Liebe ist nicht unanständig? Sie setzt sich nicht gedankenlos über Schranken des Anstandes und der Sitte hinweg. Sie hat gute Manieren. Die Liebe ist keine Schleimspur. Die Liebe ist kein charakterloser Lump. Die Liebe ist aber auch kein zahnloser Tiger. Die Liebe ist kein Schaumschläger. Nein, Gott sagt ganz klar, in 1. Korinther 14, 33 sagt der Apostel Paulus, und er definiert damit Gott selber, sagt Paulus, denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Er ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Göttliche Liebe hat ganz klare Prinzipien. Göttliche Liebe ist geradlinig. Göttliche Liebe verläuft ganz klar an klare definierten Grenzen, und diese Grenzen werden uns vorgegeben im Wort Gottes. Göttliche Liebe kann man vergleichen mit einer starken Hand, überzogen mit einem samtenen Handschuh. Göttliche Liebe weiß ganz genau, was sie will. Die Korinther waren alles andere als ein Vorbild. Sie lebten in Unmoral, und zwar einer solchen Unmoral, dass sogar die Ungläubigen den Kopf schüttelten. Könnt ihr nachlesen in 1. Korinther Kapitel 5. Die Gottesdienste waren so chaotisch, dass sogar die ungläubigen Besucher meinten, es seien Barbaren, die hier zusammenhangslos redeten. Könnt ihr nachlesen, 1. Korinther Kapitel 14 und auch 12. Aber da, wo göttliche Liebe ist, da ist immer Anstand, da ist immer Respekt, da ist immer Zuvorkommenheit, da ist immer gute Manieren. Da ist, nach Altdeutsch zu sagen, Zucht und Ordnung. Das ist göttliche Liebe. Göttliche Liebe benimmt sich nie unanständig. Paulus geht weiter und er sagt dann, göttliche Liebe sucht nie den eigenen Vorteil. Das heißt, göttliche Liebe ist nicht narzisstisch auf sich selber fixiert. Göttliche Liebe ist selbstlos. Sie sucht das Gegenüber. Obwohl Jesus alles hat, alles ist, der Ursprung all dessen, was wir sehen. Ja, er ist der König aller Könige, der Schöpfer, dem alles dient. Er ist der, der alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort. Ohne ihn wären wir alle inexistent. Die Bibel sagt von ihm, denn von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und doch, wenn wir Jesus anschauen, er hat nie seinen eigenen Vorteil gesucht. Obwohl er ihm alles gehört, obwohl er alles besitzt, obwohl er nur Sagen ruft und er steht auf. Er hat nie sich selber gesucht, hat immer den anderen gesehen. Er hat immer das Gegenüber im Blick. Jesus war selbstlos, vorbehaltslos und stets auf das Wohl des anderen bedacht. Ja, über ihn lesen wir in Philipper 2, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das ist göttliche Liebe. Aber göttliche Liebe ist noch mehr, denn Paulus fährt weiter und er sagt dann, göttliche Liebe lässt sich nicht reizen. Göttliche Liebe vergilt nie Böses mit Bösem, ist weder aufbrausend, noch jähzornig, noch voller Bitterkeit. Auch hier wieder, da müssen wir unter das Kreuz. Oder vielleicht schon ein paar Stunden zuvor in dem Innenhof des Kaiphas, vor Pilatus, vor dem Hohen Rat. Göttliche Liebe lässt sich nicht reizen. Er, der 10.000 mal 10.000 Engel hätte rufen können, ihm, der das ganze Universum zu Füßen liegt, der nur einen Engel schicken muss und der damaligen assyrischen Armee in einer Nacht über 100.000 Männer einfach abschlachtete. Und die assyrische Armee war damals die bestgebildete, die gefürchtete in der ganzen Welt. Er schickt nur einen Engel und über 100.000 Männer sind tot. Und er steht, Jesus, er steht vor diesem Hohen Rat. Er steht vor diesen Soldaten, die brutal sind bis aufs Äußerste. Er, der über das Meer geht und den Wellen sagt, schweig, sei still, und alles ist still. Er, der durch sein Wort dem Lazarus sagt, Lazarus, komm heraus. Er lässt sich anschlagen. Er lässt sich geißeln. Er lässt sich mit Dornen krönen. Und über alledem bleibt er ruhig. Echte Liebe lässt sich nicht reizen. Denn Jesus Christus, als er vor dem hohen Priester stand und als er, der hohe Priester, den Herrn Jesus so spöttisch fragte, ja, wer bist du? Hast du darauf nichts zu sagen? Da heißt es so majestätisch, aber Jesus, er schwieg. Ein weiterer Aspekt ist, die Liebe, sie rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe erlässt die Schuld, spricht bewusst und willentlich Vergebung zu. Obwohl Jesus im Recht war, obwohl er keine Sünde getan hatte, obwohl er zu Unrecht geschlagen wurde, fälschlicherweise angeklagt und gerichtet, verurteilt und ans Kreuz genagelt, trotz alledem macht Jesus das eine. Wir lesen in Lukas 23, 34, wo der Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Liebe. Sie rechnet das Böse nicht zu. Und ich möchte Sie fragen, das bewegt mich immer und immer wieder, weil ich das immer wieder feststelle, wenn ich im Gespräch mit Menschen bin, die ihren Eltern, ihren Lebensumständen, ihrer Vergangenheit, Menschen, die an ihnen schuldig geworden sind, noch keine Vergebung zugesprochen haben. Solange sie das nicht tun, werden sie innerlich nie richtig frei. Der Jesus sagt ganz klar in Matthäus 6, Vers 12, und vergib uns unsere Schuld. Also, das ist ein Gebet zum Herrn und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Können wir wirklich Vergebung zusprechen? Und wenn wir es nicht können, dann sollen wir es dennoch tun, ganz bewusst im Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wenn du das nicht tust, wirst du immer eine Last mittragen. Ein weiterer Aspekt. Die Liebe, sie freut sich nie über das Unrecht. Die Korinther, denen war das egal. Denen war es egal, dass in ihrer Reihe einer saß, der mit seiner eigenen Schwiegermutter sexuellen Verkehr hatte. Das war denen egal. Für die ungläubigen Korinther war das ein No-Ding. Und für die Gläubigen sollte es noch viel mehr ein No-Go sein. Aber ihnen war es egal. Und so muss Paulus ihnen einen Aspekt der Liebe vor Augen malen, nämlich, dass sich Liebe nie über Unrecht freut. Liebe hat nie ein Ja zu sündigem Verhalten. Liebe verniedlicht nie die Sünde. Liebe ist kein zahnloser Tiger. Liebe ist immer konsequent. Liebe ist immer klar, deutlich und unmissverständlich. Liebe weist uns auf die Folgen der Sünde hin. Denn Liebe in seiner schlussendlichen Konsequenz bedeutet nämlich das Kreuz von Golgatha. Es ist der einzige Ausweg, den Gott gesehen hat für grundlegende Welt, für unser Sündenproblem. Und dieses Sündenproblem wurde gekreuzigt am Kreuz von Golgatha in Jesus Christus. Aber es ist die Konsequenz der Liebe, weil Liebe sich nie freut über die Ungerechtigkeit. Man kann dieses bejahen, man kann es annehmen oder man kann es aber auch ablehnen. Aber die Entscheidung, die treffen wir. Die Entscheidung treffen wir, sagen wir Ja zu dem Ausweg Gottes vom Kreuz von Golgatha oder wollen wir das nicht wahrhaben? Entweder ewiges Heil durch das, was Jesus getan hat, oder ewige Verlorenheit. Und genau das war das Problem der Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten, äußerlich gaben sie sich so super fromm. Äußerlich waren die perfekt. Äußerlich, ich glaube, die kannten das ganze Alte Testament, Auslegung und den Talmud und so weiter und so fort. Die kannten das auswendig. Die waren geschult von Kindesbeinen auf. Aber innerlich, sagt der Herr Jesus, waren sie voller Sünde, Raub und Unenthaltsamkeit, weil sie sich der Liebe nicht bewusst waren, die sich nie über das Unrecht freut. Die Liebe freut sich viel mehr, sie freut sich viel mehr über der Wahrheit. Die Liebe weist die Sünde und die Ungerechtigkeit ganz bewusst ab. Sie sagt Nein zu der Sünde. Und sie freut sich, wenn Menschen nach Gottes Wort fragen. Es ist bewegend zu sehen, was wir lesen in Lukas 10, 21. Da sehen wir, wie der Herr Jesus jubelt. Und das ist die Freude über dem, dass die Wahrheit siegt. Es ist die Freude über dem, dass da Menschen sind, die mit dem Herrn Jesus unterwegs sind. Es ist die Freude über dem, dass da Menschen sind, die nach Gott fragen und die sich sehnen nach der Ewigkeit. Und deswegen lesen wir in Lukas 10, 21, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und er sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Und wir, freuen wir uns über die Wahrheit? Sehnen wir uns noch nach Gottes Heiligkeit? Danach, dass auch sein Reich bald kommt, wenn wir so durch unsere Straßen gehen, ich bin manchmal erschüttert. In unserem Urlaub haben wir Menschen getroffen, es war ein großes Festival mit Feuerwerk und ich war so erschüttert, eine Menschheit ohne Gott. Ich habe unseren Sohn gefragt, du Marco, wenn du diesen Menschen, wir waren in Kanada, haben wir gefragt, er wohnt dort. Du Marco, wenn du den Menschen etwas von Jesus sagst, wie reagieren sie? Er hat gesagt, weißt du, die sagen nur, it's good for you, ist gut für dich. Aber lass mich mit dem Schmarrn in Ruhe. Und diese Menschen, sie sind auf dem Weg in die ewige Verlorenheit. Sie fragen nicht nach Gott, von oben bis unten tätowiert. Es ist zwar verboten in der Öffentlichkeit zu trinken, aber tätowiert und in Sünde leben sie. Die Liebe, sie freut sich über die Wahrheit. Sehnen wir uns danach, dass Gottes Heil noch bald kommt? Dass seine Erlösung und sein Heil offenbar wird? Rufen wir noch, Maranatha, Jesus, komm! Des Weiteren sehen wir, wie die Liebe alles erträgt. Das heißt, Liebe hält Druck aus, hält in Verfolgung stand, erträgt Entbehrungen und Enttäuschungen. Ich muss sagen, ich selber, ich kann es alles nicht, aber ich weiß einer, der gesagt hat, ich werde dich durchbringen und ich bringe dich ans Ziel und auf dieses Wort stütze ich mich. Die Liebe vermag, und da sehen wir, was die Liebe vermag. Die Liebe erträgt. Warum? Wir sehen das, was Jesus auf sich genommen hat, wie er den Himmel verließ, wie er Mensch wurde, über diese Erde ging, wie er uns sich gleich machte. Wir sehen all das, wie er sich ans Kreuz schlagen ließ. Liebe erträgt, weil die Liebe uns sieht, die Liebe sieht dich, die Liebe meint dich. Und deswegen erträgt diese Liebe, die Jesus heißt, alles, aber auch alles für dich. Die Liebe ist eine Person, sie heißt Jesus. Ja, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen. Er war mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und deswegen Liebe, biblische Liebe, erträgt. Und sie erträgt auch dich. Des Weiteren kommen wir zu einem weiteren Aspekt, wo Paulus sagt, die Liebe, sie glaubt alles. Das heißt nicht, dass Glaube naiv ist. Nein, Glaube ist alles andere als naiv, denn sie vertraut auf den lebendigen Gott. Sie rechnet mit dem Gott, der alles kann und alles vermag. Und sie rechnet über alledem mit dem, dass Gott mit uns, mit dir und mir ans Ziel kommt. Glaube, echte Liebe, glaubt alles. Und dass es alles meint, Gott kann, Gott vermag, Gott kann ändern, Gott kommt mit dir ans Ziel und auch wenn die Lebensumstände oft so ganz anders aussehen. Echter Glaube rechnet damit, dass er vermag, dass er, der Allmächtige, alles weiß, dass er, der Ewige, nie zu spät kommt, dass er, der Ewige, unsere Nöte und Probleme kennt, dass er, der Gnädige und Barmherzige, uns nur so viel auflädt, wie wir tragen können, dass er, der die Liebe ist, nur das Beste für uns will, auch wenn es manchmal Wege sind, die wir hinten und vorne nicht verstehen. Meint ihr, der Herr Jesus hat verstanden, als er am Kreuz hing? Ich denke, wir können es gar nicht in Worte fassen. Aber in Lukas 23, da lesen wir, wie der Schmerzensschrei des Herrn Jesus, er rief mit lauter Stimme und er sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Er, der Ewige, der nicht sterben kann, er stirbt. Er, der ewige Gott, der keine Trennung von seinem Vater kennt, wird wegen der Sünde von seinem Vater geschieden. Verstehen? Ich kann es nicht. Aber Liebe, sie glaubt alles, dass Gott ans Ziel kommt und dass Gott einen Ausweg hat. Da kommt Paulus und er sagt als nächstes, und die Liebe, sie hofft alles. Die Liebe hofft darauf, dass Gott Dinge, Umstände und Situationen ändern kann. Und vor allen Dingen hofft die Liebe auf die Auferstehung des Leibes. Nächsten Mittwoch wird unser Bruder Hans-Uli Zehnder beerdigt. Wir haben noch gesprochen, was wäre das Thema? Und es wurde gesagt, 1. Korinther 15. Die Hoffnung der Auferstehung, wir werden uns wiedersehen. Es ist hier mit diesem Punkt auf der Erde ist nicht vorbei. Nein, es beginnt etwas ganz Neues. Es beginnt die Ewigkeit, wo wir nie mehr gehen müssen. Die Liebe hofft darauf, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Die Liebe hofft darauf, dass der verlorene Sohn zurückkommt. Die Liebe hofft darauf, dass das verirrte Schaf heimkehrt. Die Liebe hofft darauf, dass sich Gefängnistüren öffnen. Die Liebe hofft darauf, dass das Mehl im Topf nie ausgeht, dass das Öl nicht versiegt. Die Liebe hofft darauf, dass Gott eingreift und Situationen und Lebensumstände ändert. Das ist die Liebe und diese hofft, denn sie rechnet mit der Auferstehung. Sie rechnet mit der Zusage des lebendigen Gottes. Sie rechnet damit, dass wir eine Zukunft haben, eine Zukunft in seinem Licht. Wir werden uns wiedersehen. Denn Jesus Christus, er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Der nächste Punkt, da sagt der Apostel Paulus, die Liebe, sie erduldet alles. Das heißt, die Liebe, sie hält in Anfechtung stand. Die Liebe bleibt in Widrigkeiten fest. Die Liebe ist in Beschwernissen standhaft. Die Liebe ist eine Person. Sie heißt Jesus. Je mehr ich von Jesus ergriffen bin, je mehr ergreife ich ihn. Und je mehr ich von ihm ergriffen bin, ihn ergreife, umso mehr bin ich auch bereit, Jesus, danke, dass du mich Wege führst, die ich nicht verstehe, aber ich weiß, dass Gedanken des Friedens über mir und nicht des Leides. Sind wir so von Jesus erfasst? Sind wir so von Jesus durchdrungen? Sind wir so, auch wenn es komisch tönt, sind wir so von Jesus begeistert, und zwar begeistert in dem Sinne, nicht emotional, das darf auch sein, aber ergriffen, weil uns das Wort Gottes so groß wird, weil wir uns Jesus erkennen können, weil wir sehen, wie er ist, wie er liebt, wie er gewandelt hat, was für Gedanken er hat, was für Absichten und so weiter. Sind wir so von Jesus durchdrungen? Machen wir es so, wie es im Hebräer Kapitel 12, Vers 2 heißt, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Schauen wir auf zu ihm, obwohl er hätte Freude haben können, erduldete er das Kreuz. Und er achtete die Schande gering und hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Wenn wir auf Jesus schauen, dann dürfen wir festbleiben. Dann sind wir standhaft und sicher. Nicht weil wir auf ihn schauen, sondern weil er uns festhält. Im Psalm 16, Vers 8, da heißt es, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er mir zu Rechten ist, werde ich nicht wanken. Und so kommen wir zum letzten Aspekt der Liebe. Wir lesen miteinander noch einmal. Die Liebe, sie vergeht niemals. Das heißt, die Liebe wird nie, aber auch gar nie an Bedeutung verlieren. Warum? Glaube, Hoffnung, das wird vergehen. Zungenrede, Sprachenrede wird weggetan werden. Aber eines bleibt, es ist die Liebe. Ja, warum? Weil Gott selbst die Liebe ist. Es gibt keine Religion, wo gesagt wird, dass ihr Gott Liebe ist. Vielleicht, dass sie liebt. Aber die Bibel, Gottes Wort, ist das einzige Buch, wo der Gott, der Jesus Christus heißt, genannt wird, Gott ist die Liebe. Er liebt. Und deswegen, diese Liebe wird nie untergehen. Deswegen kann Paulus sagen, die Liebe geht niemals, vergeht niemals. Und deswegen kann auch Johannes sagen, im 1. Johannes 4, Vers 16, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Denn Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Bleiben wir in ihm? Sind wir so mit ihm verbunden? Und deswegen, Paulus erfordert die Korinther auf und sagt, alles wird vergehen, aber eines bleibt. Bleibt bei ihm, bleibt mit ihm, seid mit ihm unterwegs, seid bereit, von ihm zu lernen. Nehmt die Liebe als das Größte. Der Herr möge euch allen zusammen viel Gnade geben. Und nachdem Paulus das alles aufgeführt hat, dann kommt er in Kapitel 14 und fängt an, uns alles darzulegen, was die Nöte waren in Korinth. Dieses Reden in Sprachen, dieses Durcheinander. Aber er hängt den Nagel auf und dieser Nagel heißt die Liebe. Und an dem soll und muss alles gemessen werden. denn die Liebe, sie ist das Größte. Amen. Lasst uns stille werden und beten. Herr Jesus, wir wollen uns nur und nur an dich halten. O Herr Jesus, du malst uns und zeigst uns auch gerade in Korinth diese Gemeinde, die so viele Nöte hatte, die gefangen waren in ihrem Denken, die gefangen waren in ihrem System, die gefangen waren aber auch in Schuld und Sünde, in Missgunst, Eifersucht. Und dann nimmst du diese Gemeinde durch den Apostel Paulus und sie stellst sie auf das Kreuzesboden und dann malst du ihnen Jesus dich selber vor Augen, Gott, der die Liebe ist. Und Herr Jesus, das möchte ich auch, dass ich dich vor Augen habe, dass wir als Gemeinde dich vor Augen haben und dass wir all diese Aspekte der göttlichen Liebe auch in unserem Leben anwenden dürfen, nicht aus uns selber, aber weil du, Herr Jesus, in uns wohnst durch deinen Heiligen Geist. Und du hast gesagt, und wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Ja, du wirst uns alles immer mehr, je mehr wir mit dir verbunden sind, mit dir leben, aus deinem Wort, im Gebet, in der Gemeinschaft untereinander, wirst du uns formen, verändern, umgestalten in dein Bild. Danke dafür, für diese Zusage und danke dafür, dass du mit uns ans Ziel kommst. Und darüber preisen wir dich und beten dich an. Und Herr Jesus, komme bald. Amen.